Herr, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns siehst und dass du einen guten Plan für heute Abend hast. Ich danke dir, dass du viel auf dem Herzen hast. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, leg du uns das Wort aus. Herr, sprich du zu uns, offenbare du uns dein Herz neu und zeig du uns deinen Fokus heute Abend. Sprich du zu uns. Amen. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Und schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Timo und wir werden heute Abend, glaube ich, ja, ich glaube, wir werden Gottes Reden hören. Doch, und er wird zu uns sprechen. Ich weiß nicht, was ihr beruflich macht. Ich studiere aktuell auf Grundschullehramt und bin da gerade in der Praxisphase, bin an der Grundschule selbst. Und ich hätte nicht gedacht, wie dreist Kinder sein können. Aber Kinder sind manchmal so stumpf und so dreist, das hätte ich nicht gedacht. Also als ich in der Grundschule war, da war mein Bruder noch der Bad Boy, weil er mit dem Flummi auf dem Flur gespielt hat. Das weiß ich noch, da musste er immer nachsitzen dafür. Und heute so, man erlebt da Sachen, da packst du dir nur an den Kopf. Ja, ich weiß noch einmal, als ich in der OGS war und da mitgearbeitet habe, habe ich ein Kind so gesagt, ja, okay, ne, gut, nach dem Essen kannst du deinen Teller wegräumen. Und das Kind guckt mich so an, stellt sich auf den Stuhl und sagt, einen Scheiß mache ich. Ich sag, was ist mit den Kindern los? Ne? Oder so, du gehst so rum, kontrollierst die Hausaufgaben und sagst, ja, okay, hast du die Hausaufgaben? Nö, hatte ich keinen Bock zu. Und ich sag, was? Was ist? Naja, egal. Auf jeden Fall denke ich mir so, da ist so voll die Entwicklung im Gange. Das hätte ich niemals zu meinen Lehrern gesagt. Ja, also, der hätte mir wahrscheinlich nicht die Löffel lang gezogen, aber vor 50 Jahren hätte er das gemacht. Und das wird so krass, diese Entwicklung, können wir so sehen, zu dem Kind hin, dass sich alles nur noch darum dreht, was will das Kind, und auch in der Uni lernen wir, ja, die Kinder haben so eine 6-Minuten-Zeitslot der Aufmerksamkeit und du musst 5, 6 Unterrichtssituationen arrangieren, um möglichst mit vielen Methoden darum zu werben, dass das Kind zuhört. Und vor 30 Jahren, da hat der Lehrer einen Stapel Arbeitsblätter auf den Tisch geknallt und hat gesagt, so, bitteschön, das macht ihr jetzt und dann war's das so. Oder so Differenzierung, dass du 6, 7 Arbeitsblätter für eine Stunde machen musst, damit das Kind sich ja nicht langweilt. Und ich meine, ich sehe ja auch den Punkt darin, dass das auch ganz okay ist und auch ganz gut ist. Aber da denke ich mir so, boah, also wenn diese Kinder so erwachsen werden und eines Tages zu ihrem Chef gehen, ja, und der Chef sagt, ja, du kannst das nochmal aufräumen, und du, einen Scheiß mache ich so, ne? Also, da ist man raus, ja? Also, also wenn der Chef sich das einmal anhört, ist das schon ein guter Chef, ja? Also ich bin fasziniert davon. Ich bin auch mal gespannt, wo sich diese Entwicklung hin entwickelt. Aber ich merke, dass wir in der Gesellschaft uns immer mehr zu dem Einzelnen entwickeln. Dass wir sagen, okay, was will der Einzelne? Was willst du? Wie kannst du dich entfalten? Wie kann ich dir ein optimales Umfeld schaffen? Wo ist deine Richtung? Wo ist dein Ziel? Wie kann ich ein perfektes Lernumfeld und ein perfektes Arbeitsumfeld arrangieren? Und das dreht sich im Letzten eigentlich nur noch um die einzelne Person. Und das, was ich beobachte, ist, dass sich das auch in die Kirche überträgt. Korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber ich bemerke, dass es immer mehr und mehr auch in die Gemeinde schwappt, dass es in der Gemeinde primär darum geht, wie kann ich Freude in meinem Leben haben, wie können meine Beziehungen gelingen? Wie kann ich möglichst viel Frieden und Spaß abgrasen mit Glauben und Gott noch mit da reinnehmen? So, die meisten Bücher, die ich so sehe, handeln darüber, ja, wie kann meine Freundschaft gelingen? Wie finde ich meine Berufung? Und das sind alles gute Ziele und das sind auch alles Sachen, die Gott wirklich auf dem Herzen liegen. Aber ich glaube, dass wir uns dabei ganz schnell nur noch um uns selbst drehen und das eigentliche Zentrum aus den Augen verlieren. Und deshalb ist mein Predigtthema für heute christlich. Wer steht eigentlich im Zentrum? Wer steht eigentlich bei uns im Zentrum? Ja, ich bin stolz auf den Wortwitz. Also, naja, egal. Mein Predigtthema ist heute, ich glaube, wir können Gott nur dann begegnen, wenn wir ihn Gott sein lassen und wenn wir uns darauf einstellen, dass Gott anders ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und dass diese Begegnung mit Gott, dass ich das nicht mit meinen Wünschen decken muss, dass ich das nicht mit meinen Vorstellungen, mit meiner Weltanschauung decken muss, sondern Gott ist anders und er ist losgelöst von meinem Weltbild. Und dadurch wird das Glaubensleben tief und reich und dadurch wird es ein Abenteuer. Und wie können wir jetzt Gott immer mehr und mehr zum Zentrum machen? Darum sollen diese Predigt halten. Und ich habe als Predigttext einen meiner Lieblingstexte in der ganzen Bibel ausgewählt, und das ist Psalm 8. Ich lese ihn mal vor, die ersten drei Verse, der Rest kommt noch. Dem Chorleiter schwungvoll begleiten, ich liebe die Psalmen, schwungvoll begleiten, ein Psalmlied von David. Jahwe, du unser Herr, wie herrlich ist dein Name überall auf der Welt. Über den Werken breitest du deine Hoheit aus, und aus dem Mund von Kindern und Säuglingen schaffst du dir Lob. Ein Bollwerk, das deine Gegner beschämt und alle Feinde zum Schweigen bringt. So viel erstmal dazu. Ich liebe diesen Psalm, ich liebe diese Verse. Gott ist hoch erhaben, steht hier, und er breitet seine Herrlichkeit über der Erde aus. Und ich weiß, Bilder sollte man nicht überstrapazieren, aber ich finde es schön, dass Gott über der Erde seine Herrlichkeit ausbreitet. Und unten auf der Erde, da können Menschen sein, die sagen, nö, ich glaube da nicht an Gott. Gott hat so und so zu sein, stell ihm so eine kleine Box hin und da darf er auch sich ruhig entfalten. Und der Sonntag, der gehört auch wirklich ihm, ja, aber der Rest bitte nicht. Und ich glaube, dass Gott sich das anschaut und dass er auch wirklich gerne das nimmt, was wir ihm geben. Aber Gott lässt sich nicht in eine Box packen. Gott lässt sich auch nicht in eine Vorstellung pressen, sondern Gott ist hoch erhaben über alle Vorstellungen der Erde. Menschen haben so und so viele Vorstellungen. Es gibt so viele Weltanschauungen, wie es Menschen gibt. Warum sollte gerade Gott in deine Weltanschauung passen und nicht in die 7 Milliarden der anderen Menschen oder in meine Weltanschauung? Deswegen finde ich das so schön. Gottes Name ist herrlich überall auf der Welt. Und da finde ich das, ja, ich habe lange überlegt, ob ich diesen Punkt sagen kann, aber ich sag's einfach mal und da können wir uns ja auch hinterher noch drüber austauschen. Aber einer meiner Schwerpunkte heute Abend ist, Gott braucht mich nicht. Gott braucht mich nicht und Gott braucht dich nicht. Er braucht den Menschen an sich nicht. Und warum das eine gute Botschaft ist, da komme ich noch zu. Aber hör mir noch bis zum Ende zu. Gott braucht mich nicht und das ist eine befreiende Botschaft. Gott braucht den Menschen an sich allgemein nicht, aber er braucht auch mich persönlich nicht. Gott ist vor dem Menschen da gewesen. Allein das ist schon eine Erkenntnis. Bevor der Mensch geschaffen wurde, hat Gott die Tiere geschaffen, das Wasser geschaffen. Und der Vers, bevor Gott beschließt, den Menschen zu schaffen, ist: und es war gut. Also bevor der Mensch da war, war es schon gut. Und Gott ist ja dreieinig, glauben wir zumindest. Und er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist, da wo der Heilige Geist ist, da ist Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut, Freundlichkeit, Geduld, Enthaltsamkeit. Und wenn Gott diese Früchte wachsen lässt, da wo er ist, dann ist er es auch selbst. Das heißt, Gott ist in sich selbst schon vor Grundlegung der Welt fröhlich, er ist glücklich, er lebt im Frieden in sich. Und da komme ich nicht als Mensch dazu, dass ich ihn glücklich machen muss, sondern Gott ist glücklich. Und das tatsächlich schon vor Grundlegung der Welt. Ich habe mal zwei Verse mitgebracht. 1. Petrus 1, Vers 20. Da steht, schon vor Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Kurz zu diesem Vers. Der Sündenfall hat ja uns Menschen von Gott getrennt. Aber Gott war da nicht und hat gemerkt, oh Mist, da ist jetzt was ganz Doofes passiert. Wie kann ich jetzt reagieren? Und da ist noch ein Plan. Gott reagiert nicht. Noch bevor der Mensch da war, hat er gewusst, okay, das wird so kommen. Und hat den Plan gestaltet. Aber darüber hinaus war Christus schon vor dem ersten Menschen da. Noch deutlicher wird es in Johannes 17, Vers 24, den Vers könnt ihr auch mal anwerfen. Denn schon vor Gründung der Welt hast du mich geliebt. Das sagt Jesus zu Gott, betet Jesus. Das heißt, schon bevor der erste Mensch geschaffen wurde, war Gott in sich selbst eine Liebesbeziehung. Das heißt, da kam nicht der Mensch und hat das gebracht, was Gott letztendlich gefehlt hat, sondern Gott brauchte den Menschen nicht. Und wenn wir jetzt noch einmal zurückkommen zu dem Vers 3, Psalm 8, Vers 3, und aus dem Mund von Kindern und Säuglingen schaffst du dir Lob, dann merken wir auch noch mal eine andere Dimension. Also ich will jetzt nichts gegen Kinder sagen, aber das, was Kinder manchmal so an Lautstärke von sich geben, das ist nicht immer das Schönste anzuhören. Das ist auch kein perfektes Lied oder so, sondern das ist das ist einfach da, ja. Und Gott kann sich selbst aus Kindern, die nicht darüber nachdenken, was sie da jetzt eigentlich sagen, kann Gott sich Lob bereiten. Das heißt, es ist gut, wenn wir Lobpreis machen und es ist auch gut, wenn wir unser Bestes geben. Und ich liebe es, Lobpreis zu machen, aber ich sollte mich nicht zu wichtig nehmen, dass ich jetzt sage, boah, also das, was ich hier mit der Gitarre auf der Bühne mache, das ist schon ziemlich gut und da ist schon Gott, das ist schon gut. So, nee, also Gott braucht das nicht. Gott ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir ihn anbeten. Da hängt noch eine Menge dran, da komme ich noch später drauf, aber das müssen wir erst mal sacken lassen. Gott braucht mich nicht, aber er will mich gebrauchen. Und ich bin auch nur wichtig, weil ich Gott wichtig bin. Und diese beiden Wahrheiten, das ist die Grundlage des Evangeliums. Wenn wir die nicht sacken lassen, wenn wir die nicht verinnerlichen, dann wird das ganze Evangelium schief. Ja, wenn ich jetzt Johannes 3, Vers 16 nehme und sage, Jesus ist gekommen und gestorben, damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, dann, und ich das aus dem Herzen heraus mache, boah, ich bin schon auch echt ein toller Hecht, so, ne? Dann kommen wir ganz schnell dazu, dass wir sagen, boah, Gott wäre ja auch dumm, wenn er mich nicht nehmen würde, oder Gott hat mich unbedingt gebraucht. Nein, Gott hat seinen Sohn nicht ans Kreuz nageln lassen, weil er ohne uns nicht auskommt, sondern er hat seinen Sohn ans Kreuz genagelt, weil er sich so vor Liebe zu uns verzehrt, dass er das nicht aushalten kann, dass wir getrennt von ihm sind. Aber das ist eine ganz andere Perspektive. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt heute Abend. Ich kann mir Gottes Liebe nicht verdienen, weil sie ein Geschenk ist. Ich kann mir Gottes Liebe nicht verdienen. Egal, was ich tue, egal, was ich mache, ich kann mir Gottes Liebe nicht verdienen. Sie ist unabhängig von meiner Leistung. Und in diesem Punkt steckt ein unfassbar großes Geschenk. Und zwar liebt Gott dich auch und er liebt mich auch, wenn wir mal nicht leisten können. Ich war letztes Jahr an einem Punkt, wo ich mich so in Diensten verloren habe, wo ich hier was gemacht habe und da was gemacht habe. Und ich habe gemerkt, mein Kopf hat mir gesagt, ja, ich mache das, weil ich das schön finde oder so. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich zu mir gewesen bin, habe ich versucht, mir Gottes Liebe zu verdienen. Und so mich abgerackert, dass Gott stolz auf mich ist. Und ich glaube, dass wir da manchmal hinkommen können und dass wir uns damit etwas verdienen wollen, was wir schon längst haben. Das heißt, wenn du hier bist und merkst, boah, ich laufe auf dem Zahnfleisch und ich brenne hier aus vor meinen Gemeindediensten, dann möchte ich sagen, du brauchst dir Gottes Liebe nicht zu verdienen. Du kannst es eh nicht. Sondern Gott möchte es dir schenken. Andererseits ist es auch so, dass uns der Glaube in Aktivität ruft, dass der Glaube uns auch zur Verantwortung ruft. Und deswegen möchte ich heute Abend zwei Dinge klarstellen. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Rechtfertigung ist, wir haben als Mensch gesündigt und sind getrennt von Gott, aber Jesus Christus ist für uns gestorben und reicht uns die Hand, dass wir uns für ihn entscheiden können. Wenn wir uns für ihn entscheiden, werden wir auf Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn wir das nicht tun, werden wir auch keine Gemeinschaft mit Gott haben in Ewigkeit. Und wenn wir sagen, okay, ich möchte mit dabei sein, wenn Jesus wiederkommt und ich möchte in Ewigkeit bei Gott leben und ich entscheide mich dafür, dann ist das Thema Sünde gegessen. Dann war es das. Dann kannst du da nichts mehr zumachen. Du kannst da jetzt nicht sagen, okay, durch 30 Gebete und dies und das bekomme ich das. Nein, wenn du dich entscheidest, dann ist Gottes Rechtfertigung da und Gott schenkt sie dir auch. Und der nächste Step ist dann, wie gehe ich aus dieser Rechtfertigung um? Wie gehe ich Schritte der Heiligung? Das wird die nächste Predigtreihe sein. Da werde ich jetzt heute Abend nichts zu sagen. Aber mir ist heute Abend dieser Punkt wichtig. Du kannst dir Gottes Liebe nicht verdienen. Diesen Schritt der Rechtfertigung, der kommt nicht daraus, dass wir bei Grün über die Ampel gehen, unseren Zehnten geben und 30 Vaterunser am Tag beten. Nein, das kommt aus einer Entscheidung. Und diese Entscheidung musst du treffen. Gott liebt dich auch, wenn du mal nicht leisten kannst, weil unser Tun unabhängig von Gottes Liebe ist. Und mir ist ein Vers dabei noch in der Vorbereitung gekommen, und das ist Römer 5, Vers 8, und Vers 10 steht das auch, und zwar, Gott hat uns schon geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Gott hat uns schon geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren gestorben. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war da noch nicht da. Und ich habe noch nichts gemacht. Ich habe weder einen schlauen Gedanken gehabt, noch habe ich irgendwie einer alten Dame über die Straße geholfen, noch habe ich irgendwas, ich habe nichts gemacht zu dem Zeitpunkt und trotzdem hing Jesus Christus am Kreuz und hat gesagt, den will ich haben. Er ist für mich gestorben und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Jesus Christus an dich und an mich gedacht hat, namentlich, dass ich will einen David haben, ich will einen John haben, ich will einen Stefan oder einen Mike, Leon, sonst was, ich will ihn haben. Nicht deshalb, weil er was leistet, sondern weil er uns liebt, aus reiner, unverdienter Gnade. Und deswegen steht in Römer 11, Vers 6, dass Gnade sich komplett beißt mit Werken. Jesus liebt uns aus Gnade. Jesus ist aus Gnade für uns gestorben. Das können wir uns nicht verdienen. Und auf dieser Grundlage können wir einen Lebensstil der Freiheit führen. Dieser Freiheitslebensstil ruft uns in Verantwortung, aber nicht, weil wir jetzt Punkte im Himmel sammeln müssen, damit wir möglichst sicher sein können, dass Jesus uns mitnimmt, wenn er wiederkommt. Nein, sondern wir sind an seiner Seite, wenn er da ist und wenn er sein Reich aufrichtet. Wenn wir uns für ihn entscheiden, leben wir in Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihm. Ich finde es schön, dass hier steht im Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ich lese den Vers nochmal vor. In Vers 4 steht das, so oft ich den Himmel ansehe, das Werk deiner Hand, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast. Und jetzt, was ist da der Mensch, dass du an ihn denkst? Der Adamssohn, dass du Acht auf ihn hast. Und ich weiß nicht, ich sitze häufig abends auf der Parkbank und gucke in den Himmel, in die Sterne und merke, das ist so unendlich groß, dass es mir nicht in den Kopf passt. Und die ist 70% oder wie viel auch immer der Tiere weltweit sind noch nicht erforscht. Die Berge sind größer, als dass ich sie jemals besteigen könnte. Ich könnte niemals in die Tiefen der Meere tauchen. Die Welt ist unfassbar groß und das Universum noch viel größer. Wie viel größer muss dann der Gott sein, der darüber thront und der sie erschaffen hat? Aber trotzdem sieht er dich und er sieht er mich auf der Parkbank sitzen, auf unserem Bett im Zimmer oder sonst wo, wo wir mal nachdenklich werden oder wo wir weinen, weil es zu viel wird oder wo, weil wir uns nicht gesehen und geliebt fühlen. Und er sieht dich und er will dich haben. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Es ist nicht der tolle Hecht, dass Gott uns haben will. Nein, es ist das Kind, was er liebt, was er nach Hause bringen will. Und was ich hier schön finde, ist, hier steht, was ist der Mensch, dass du ihn denkst, der Adamssohn, dass du Acht auf ihn hast. Hier spielt David auf den Sündenfall an. Wir sind alle Nachfahren von Adam, der sich damals gegen Gott entschieden hat. Und deshalb sind wir alle getrennt von Gott. Römer 3, Vers 23 heißt es, wir alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir sitzen alle in dem Boot. Egal, was du für gute Sachen machst, es ist sicherlich gut, tu es weiter, aber davon hängt nicht unser Heil ab, von dem, was wir tun, was ich schon gesagt habe. Aber im Angesicht dessen, dass wir alle sündig sind und dass wir auch alle jeden Tag noch munter weiter Fehler machen, im Angesicht dieses Umstandes schaut Gott auf uns herab und liebt uns und hat diesen Blick voller Wärme. Das müssen wir nicht wegschrubben, dass wir möglichst rein vor ihm stehen. Er sieht eh unser Herz, aber er sieht das, wie wir zu ihm kommen. Was hier noch weiter steht in den nächsten Versen, ich lese es nochmal vor, Vers 6, da kommen wir echt was Krasses. Du hast ihn nur wenig unter die Engel gestellt und krönst ihn mit Ehre und Pracht. Da geht es um den Menschen. Du lässt ihn herrschen über alles, was durch deine Hände entstand. Über Schafe und Rinder, auch über die wilden Tiere im Feld, die Vögel in der Luft, die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Jahwe, du unser Herr, wie herrlich ist dein Name überall auf der Welt. Ich finde es beeindruckend. Hier steht, du hast den Menschen nur wenig unter die Engel gestellt. Was muss das für einen Wert sein, den Gott in uns sieht? Egal, was du für einen Wert in dir siehst, ich glaube, das, was Gott in dir sieht, ist größer. Und ich glaube, das, was Gott in dir sieht, das ist reicher. Wir können uns nicht ausmalen, was Gott an Wert für uns in uns sieht. Und das auf Grundlage dessen, dass er uns nicht braucht und dass er jetzt nicht angewiesen ist auf uns. Er sieht trotzdem diesen Wert. Wenn ich diese beiden Verse lese, oder diese drei, ich kann nicht rechnen, diese vier. 5, Alter, ich bin dumm. Na egal. Wenn ich diese Verse lese, dann sehe ich, du hast den nur wenig unter die Engel gestellt. Du krönst sie mit Ehre und mit Pracht. Da ist Würde, da ist Wert und da ist Anerkennung bei Gott. Aber da ist auch eine Aufgabe. Und dieses Umfeld, das hat mich sehr stark an einen Vers erinnert. Und zwar steht er in 1. Mose 1, Vers 26, können wir mal anwerfen. Und zwar steht da, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Ich glaube, das, was die Welt gerade auf die harte Tour lernt, ist, dass losgelöst von der Ebenbildlichkeit Gottes hat der Mensch keinen Wert. Da herrscht Survival of the Fittest. Und auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, glaube ich, dass eine atheistische Gesellschaft an den Punkt kommt, wo der Wert des Menschen untergeht. Der Wert des Menschen leitet sich daraus ab, dass Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Er hat Wert in uns hineingelegt, er legt Würde in uns hinein, er spricht jedem einzelnen Menschen, egal was er tut, Wert zu. Sei es jemand, der sein Leben lang noch nicht gesprochen hat, weil er eine Sprachbehinderung hat. Oder sei es jemand, der nie wieder arbeiten gehen kann, weil er einen Unfall hat. Es ist komplett egal, weil Gott unabhängig von unserem Tun einen Wert in uns hineinspricht, der alle Dimensionen sprengt. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten, dass Gott uns nicht braucht und dass wir uns die Liebe nicht verdienen können, bewahrt uns das vor geistlichem Hochmut, sondern hält uns das demütig in seiner Liebe und in seiner Gnade. Und hier steht, kannst du noch einmal kurz zurückgehen, bitte? Hier steht, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns ähnlich, sie sollen herrschen. Da steht nicht, damit sie herrschen, sondern da steht nur, sie sollen herrschen. Gott hat nicht gesagt, oh Mist, ich brauche jemanden, der die Apfelbäume gießt und der sich um die Rehe kümmert oder so, sondern Gott sagt, ich schaffe ein riesiges Umfeld für den Menschen und setze ihn dort hinein. Und jetzt ist er da, jetzt hab ich ihn geschaffen und jetzt weiß ich, dass er unter einer Aufgabe, die er hat, aufblüht und deswegen gebe ich ihm eine Aufgabe. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wir können uns das nicht verdienen. Gott hat das nicht gesagt, ja, ich schaffe den Menschen damit, weil ich schaffe das selbst nicht oder ich brauche das, seine Arbeitskraft. Nein, Gott sieht in dir nicht die billige Arbeitskraft. Er sieht in dir einen Menschen, der sich entfaltet, wenn er dieses Umfeld von Wert, Würde und Verantwortung hat. Gott koppelt keine Bedingung daran, dass du bist. Und er glaubt nicht nur daran an dich, weil er in dir eine rentable Aktie sieht, sondern Gott glaubt an dich, weil er dich liebt. Gott hat mich geschaffen, weil er Gemeinschaft mit mir haben will. Und das aus unverdienter, reiner Gnade. Gott hat dich geschaffen, weil er dich aus unverdienter und reiner Gnade liebt. Einfach so. Und daraus entsteht ein Auftrag. Diesen Auftrag werden wir uns dann in den nächsten Wochen noch genauer ansehen. Aber aus diesem Fundament der reinen, unverdienbaren Gnade entsteht alles andere im Glauben. Ich möchte zum Schluss kommen mit noch einem Vers. Und zwar glaube ich, dass Gottes Gegenwart ein Ort der Schönheit ist. Im Psalm 16, Vers 11 steht, du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und du, dort, wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Das ist meine gute Botschaft, oder? Da, wo wir hin unterwegs sind, da ist Gott. Und da, wo Gott ist, da ist Freude, da ist ewiges Glück, da ist Gemeinschaft, da ist Wärme, da ist Schönheit. Da ist ein Ort, wo ich mich entfalten kann, wo Gott einen Wert in mich hineinlegt, wo ich sicher bin, wo ich eine Identität habe, und zwar als Kind Gottes, wo ich einfach sein darf. Und diesen Ort, der eines Tages kommen wird, der schwappt jetzt schon in unser Leben hinein. Mitten in den Zerbruch, mitten in die Schwierigkeiten, wo wir mittendrin sind, in der Klausurphase, in der Scheidung der Eltern, in Umzügen, in allen möglichen Krisensituationen, schwappt das jetzt schon hinein. Und wenn du das jetzt in deinem Leben gerade nicht sehen kannst, möchte ich dir das zusprechen. Gott sieht in dir eine Schönheit, er sieht in dir Wert. Und er möchte dir diesen Ort schenken, er möchte dir diesen Frieden ins Herz schenken. Aber selbst wenn du hier bist und merkst, ich spüre diesen Frieden nicht, möchte ich dir zusprechen, das ist das Ziel, wo wir hin unterwegs sind. Du zeigst mir den Weg, Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du zeigst mir durch Jesus den Weg, wie ich zu wahrem Leben und wahrem Glück finden kann. Johannes Hartl hat mal ein ganz sehr cooles Zitat gesagt und damit möchte ich auch schließen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und zwar hat er gesagt, Gott ist glücklich. Und wenn Gott schon glücklich ist, dann muss ich ihn nicht erst durch meine Gebete glücklich machen. Gott will sein Glück und seine Schönheit mit uns teilen. Und jetzt kommt's. Die Mitte und Essenz von Gebet ist, Gott ist schön und ich schaue auf seine Schönheit. Gott ist glücklich und ich darf teilhaben an seinem Glück. Und ich weite diesen Begriff von Gebet mal aus auf Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott ist Teilhaben am Glück des glücklichen Vaters. Gemeinschaft mit Gott haben, das, was wir jetzt gerade haben, aber auch das Gebet, der Lobpreis, das, was wir bei den Prayer Buddies machen, das gemeinschaftliche Gebet, das, wo wir Gottes Gegenwart suchen, das ist ein Ort, wo wir teilhaben dürfen an seinem Glück. In Gottes Gegenwart finden wir Ruhe, Frieden, Vergebung und Annahme. Ich habe gesagt, dass die Predigt heute heißt christlich. Wer steht eigentlich im Mittelpunkt? Und ich habe gesagt, Gott hat dich nicht geschaffen, weil er dich unbedingt gebraucht hat, weil er eine Arbeitskraft gesucht hat, der sich um den Garten kümmert oder der irgendwie seinen Auftrag erfüllt. Gott hat dich nicht geschaffen, weil du oder ich, weil wir der tolle Hecht sind oder weil wir das so gebracht haben. Gott hat uns geschaffen, unabhängig von unserem Wert. Er hat uns geschaffen, unabhängig von dem, was wir tun und unabhängig von dem, was wir in uns sehen, einfach aus unverdienter reiner Gnade, weil er uns liebt und weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Deshalb, wer steht im Mittelpunkt? Gott steht im Mittelpunkt und er allein steht im Mittelpunkt. Sonst wird es schief. Aber wenn Gott im Mittelpunkt steht, werden wir einen Weg finden zu Annahme, zu Wert, zu Schönheit, zu Frieden, Freude, Glück und allen anderen Dingen, die in Gottes Gegenwart sind. Spätestens in der Ewigkeit, teilweise schon jetzt. Aber wenn wir Gott in den Mittelpunkt stellen, werden wir den Weg zum Leben finden. Lass uns aufstehen. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns siehst und dass du einen guten Plan hast. Losgelöst von dem, was wir tun, losgelöst von dem, was wir vielleicht verbockt haben, losgelöst von dem, was andere in uns sehen, was andere uns sagen, wenn wir klein gehalten werden von anderen Menschen, wenn sie uns sagen, du bist nichts wert, du bist hässlich, du bist zu dick, du bist nicht gut genug, ich will keine Gemeinschaft mit dir haben. Losgelöst von diesen Dingen sprichst du uns Wert zu und jedem Einzelnen. Ich danke dir, dass du in jedem Einzelnen hier Wert siehst. Danke, dass deine Gegenwart ein Ort der Schönheit ist und dass, wenn wir dich in den Mittelpunkt stellen, dass wir an das liebevolle Herz des Vaters zurückkehren können und dort in Liebe und Sicherheit aufatmen können. Amen.